Das Entscheidende ist zu sagen, woran erkennen wir denn eigentlich, dass diese Werte gelebt werden und woran würden wir erkennen, dass sie nicht gelebt werden? Und dann wird's spannend. Und wie viele Familienkaters gibt es, die irgendwie an einem Wochenende von irgendeinem Berater zusammengeschrieben worden sind, ja, wo man dann so Bullet Points hat, wo alle sagen, ja, dem kann ich mich anschließen. Wenn man das dann aber genauer hinterfragt, merkt man, dass es überhaupt nicht fundiert, weil ein Nichtleben der Werte, da wird es dann deutlich, wo man sagt, nö, damit bin ich nicht einverstanden, weil viele, viele Konflikte lassen sich am Ende auf ein unterschiedliches Werteverständnis, auf eine unterschiedliche Haltung zurückführen. Das Wichtige bei einem Familienunternehmen ist, dass dann alle sieben sich hinstellen und sagen, wir haben entschieden das. Das heißt, dass auch die zwei überstimmten Personen das dann mittragen und sagen, okay, ne, wir sind zwar überstimmt, aber jetzt stehen wir da als Gesellschaftergemeinschaft voll dahinter, auch wenn ich mit meinen Argumenten offensichtlich nicht durchgekommen bin.
Ja, hallihallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin wie immer Christina Grubendorfer und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, du bekommst heute Teil 2 mit Tom Rüsen und mir zum Thema Familienunternehmen bzw. Familienstrategien. Wir haben dazu bereits gesprochen und uns das Wittner Modell vorgeknöpft. Das Wittner Modell der Familienstrategieentwicklung haben in der letzten Episode über die Phasen 1 und 2 dieses Modells gesprochen und machen jetzt weiter. Und für dich zum Verständnis, für uns ist jetzt immer noch derselbe Tag und wir starten einfach hier, wo wir aufgehört haben. Ja, und vielleicht, ich hatte mit Tom gerade nochmal gesprochen über die WIFU-Stiftung und was ja vielleicht nochmal ganz interessant ist für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist, dass die WIFU-Stiftung das WIFU, also das Wittner Institut für Familienunternehmen an der Uni Wittenherdecke zu 100% finanziert und darüber hinaus aber auch viele andere Forschungsprojekte finanziert, denn Familienunternehmertum soll in der Forschung noch viel breiter gefördert werden. Ja, lieber Tom, nochmal herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank.
Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig dargestellt. Ansonsten erzähl doch noch mal ein bisschen darüber, was so auch das Anliegen der WIFU-Stiftung hier ist.
Ja, sehr gerne. Ich sagte es ja gerade schon, wir stellen eben fest, dass Familienunternehmertum in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung einfach einen sehr geringen Stellenwert hat. Es gibt viel zu wenig Forschung dazu, obwohl bekanntermaßen ja Familienunternehmen den Kern unserer Wirtschaft und auch vieler anderer Volkswirtschaften darstellen. Und deshalb möchten wir einfach von der gemeinnützigen WIFU-Stiftung unseren Förderradius einfach ausweiten. Wir fördern jetzt eben seit Gründung der Stiftung, die ich 2009 ins Leben gerufen habe, natürlich das Institut an der Uni Wittenherdecke auch weiterhin sehr umfänglich. Aber wir stellen eben fest, dass es auch an anderen Hochschulen mittlerweile Interessen gibt und Doktoranden gibt. Ja, wir vergeben ja Doktorandenstipendien, wir unterstützen jetzt Publikationen, aber auch auf internationaler Ebene, ja, bei anderen Forschungsinstitutionen versuchen wir zu unterstützen, weil Family Business einfach eine der zentralen Säulen der Volkswirtschaften ist und das sollte in der Wirtschaftswissenschaft, aber auch in anderen Sozialwissenschaften, beispielsweise in der Psychologie, einen größeren Rahmen einnehmen und da versuchen wir uns einfach noch deutlicher zu engagieren, jetzt im 15. Jahr unseres Bestehens als Stiftung.
Ja, wunderbar. Und wie schön, dich hier so zu hören dabei und ich finde, noch besser kann man das ja gar nicht verkörpern, was ihr da wollt und vorhabt und du teilst hier so viel Erfahrung und so viel Fachwissen mit uns, es ist so wertvoll. Also an der Stelle nochmal herzlichen Dank, dass wir jetzt hier noch weiter drüber sprechen.
Sehr, sehr gerne. Das ist ja eins unserer Kernanliegen, dass wir nicht nur Forschung fördern, sondern dass wir die Erkenntnisse, die in dieser Forschung passieren, auch möglichst breit, einem breiten Publikum, auch jenseits der Academia praxistauglich zur Verfügung stellen. Und deshalb freue ich mich auch und nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen.
Ja, super, sehr gerne. So, wir haben in der letzten Episode, auf die ich jetzt hier natürlich gerne verweise und die man sich jetzt auch nochmal anhören kann, wenn man möchte, zuerst und dann hier wieder weiter oder einfach hier mit reinspringen. Ich bin sicher, das geht auch. Wir haben in dem Podcast die Themenfelder 1 und 2 besprochen, einer Familienstrategieentwicklung, nämlich erstens Bekenntnis zum Familien- und Unternehmertum und zweites Themenfeld Definition von Familie. Und ja, da ging es jetzt schon um viele spannende Fragestellungen, nämlich natürlich erstmal, wie stehen wir denn überhaupt als Unternehmerfamilie hier zu unserem Familienunternehmen, ganz verkürzt gesagt. Und zweitens natürlich, wer gehört denn jetzt eigentlich alles so mit dazu, in welcher Rolle, wer kann, darf und muss hier eigentlich auch dazugehören. Ja, wir machen weiter, lieber Tom, Themenfeld 3. Hier geht es jetzt um Werte und Ziele für Unternehmen und Familie. Und hier sind typische Fragestellungen. Ja, welchen Werten fühlt sich denn eigentlich hier unsere Unternehmerfamilie verpflichtet? Was hält uns eigentlich zusammen? Und das ist ja auch die andere Seite, was würde uns vielleicht auch auseinanderbringen? Oder wann würden wir vielleicht auch ganz irritiert uns fragen, kann man eigentlich noch sich Familie nennen oder kann dieses Familienmitglied eigentlich noch mit dabei sein? Ja, was sind hier so deine Erfahrungen? Wie kann das gelingen? Ich meine, über Werte zu sprechen ist ja was, ja, ist ja nicht ganz so einfach. Also erstmal sie zu reflektieren, welche sind es denn überhaupt? Da geht's ja schon los. Sind wirklich sehr schwer besprechbar oder hast du da andere Erfahrungen gemacht? Sind die bei Unternehmerfamilien häufig sogar schon reflektiert?
Also ich sag mal, die Übung ist es, sich seiner Werte bewusst zu werden. Niemand hat keine Werte, sondern man hat Vorstellungen von richtig und falsch. Man hat Vorstellungen, man sollte doch dies und man sollte doch jenes. Aber auch hier, sie sind selten expliziert. So, und deshalb muss man eben sehr genau gucken, welche Werte hat man dann in Bezug auf was. Na, es gibt Werte, wo man sagt, das ist mir eigentlich im Kontext der Familiengemeinschaft total wichtig. Ja, das kann, wenn ich für mich alleine bin, vielleicht nochmal etwas anders sein, aber in Bezug auf die Familiengemeinschaft, ne, könnte es sein, dass man sagt, man lässt sich nicht hängen, man steht füreinander ein oder wie auch immer. Ja, das sind sozusagen Familienwerte. Und dann gibt es aber Werte in Bezug auf das Unternehmen, die sich vielleicht schon davon graduell unterscheiden. Die dürfen nicht im totalen Kontrast stehen, die müssen in irgendeiner Form kompatibel sein, aber es müssen nicht alle Werte in Bezug auf die Familie eins zu eins die gleichen Werte in Bezug auf das Unternehmen sein. Ja, weil das Unternehmen spielt ja auch nach anderen Spielregeln. Also das heißt, da muss man sehr genau unterscheiden, aber erstmal zu sagen, lass uns mal gucken, was sind denn unsere Werte? Ja? Und wie gehen wir da vor? Natürlich sagen wir erstmal, was sind denn deine eigenen Werte? Schreib mal auf, was dir wichtig ist, was dir bedeutsam ist. Und meistens macht es Sinn zu sagen, und was sind eigentlich meine Ziele? Na? Also was will ich denn eigentlich? Ja? Und wenn man das für sich selber mal formuliert hat, das ist schon eine Übung, dann kann man sagen, so, und was davon ist mir jetzt in Bezug auf uns als Unternehmerfamilie wichtig? Wenn es eine Kernfamilie ist, dann ist das noch sehr nah. Wenn wir jetzt aber hier in der vierten Generation sind, und da sind meine Cousinen und Cousins zweiten und dritten Grades, dann kann man schon sagen, na ja, das ist schon was, die sind schon weiter weg. Und trotzdem wollen wir vielleicht dies und das. Und da kommt durchaus auch mal auf, dass man sagt, ach, eigentlich finde ich das total schön mit denen, dieses Familiarität erleben, das gibt mir einen persönlichen Mehrwert, das finde ich eigentlich sehr attraktiv. Ja, also ich erlebe das auch bei Großfamilienstrukturen, da sitzen dann 200 Familienmitglieder und sagen, also ganz ehrlich, so neben der Gesellschafterversammlung, einmal im Jahr ein Wochenende mit denen, ne, haben irgendwie hier alle 1600 irgendwas einen gemeinsamen Vorfahren, das verbindet schon und wir stellen fest, diese gemeinsame Historie, diese gemeinsame Geschichte, dieser gemeinsame Stolz auch zu diesem Familienverbund, zu diesem Unternehmen zu gehören, das bringt mir echt was. Und dann gibt es welche, die machen sowas wie so eine Art Familien-Airbnb, wo sie sagen, pass mal auf, wir haben da so eine Karte, wo man weiß, und wenn ich mal irgendwo in San Francisco bin, da wohnt dann die Großtante so und so, da kann ich da anrufen und sagen, hallo, kann ich mal bei dir übernachten? Also das geht von bis, weil dieses familiäre Zugehörigkeitsgefühl, diese Verbindung einfach den Leuten als Individuum einen Mehrwert schafft. Also das ist sozusagen das eine, wo man einfach mal guckt, ja, haben wir da noch etwas Verbindendes? Haben wir etwas, was uns gemeinsam wichtig ist? Na, das ist eigentlich eine konsequente Fortsetzung dessen, was wir in Themenfeld 1 angerissen haben. Hier wird es verdichtet und hier wird dann eben im zweiten Schritt auch gesagt, was ist dann noch in Bezug auf das Unternehmen wichtig? Aber in Bezug auf die Werte, weißt du, Werte kann man immer ganz leicht aufschreiben. Das Entscheidende ist zu sagen, woran erkennen wir denn eigentlich, dass diese Werte gelebt werden? Und woran würden wir erkennen, dass sie nicht gelebt werden? Und dann wird es spannend. Na? Also wenn jetzt irgendwo der Wert ist, ja, wir wollen bescheiden sein oder ne, wir wollen offen miteinander umgehen oder was da auch immer genannt wird. Und dann zu sagen, ja, und woran erkenne ich denn jetzt, dass es nicht gelebt wird? Mhm. Ja? So, weil du sagtest eben gerade, wenn man dann nämlich merkt, man hat eigentlich so auf einer ganz oberflächlichen Ebene, ja, und wie viele Familienkaters gibt es, die irgendwie an einem Wochenende von irgendeinem Berater zusammengeschrieben worden sind, ja, wo man dann so Bullet Points hat, wo alle sagen, ja, dem kann ich mich anschließen. Wenn man das dann aber genauer hinterfragt, merkt man, dass es überhaupt nicht fundiert, weil ein Nichtleben der Werte, da wird es dann deutlich, wo man sagt, nö, damit bin ich nicht einverstanden, weil viele, viele Konflikte lassen sich am Ende auf ein unterschiedliches Werteverständnis, auf eine unterschiedliche Haltung zurückführen. Ja, der Wert Verbindlichkeit, was heißt denn das? Na, heißt das, wenn wir sagen, pass mal auf, wir machen jetzt eine Abfrage, wann wir unser nächsten Next-Gen-Treffen machen und von den 18 Next-Gens melden sich 3 einfach nicht zurück. Ne, die reagieren in der Trema-Gruppe nicht oder WhatsApp-Gruppe oder auf E-Mails oder die sagen, ja, ich kann und dann organisiert einer das und dann sagen die, ach nö, da wollte ich jetzt gerade mit meinen Freunden dies und das machen. Ne? Und dann ist der Wert Verbindlichkeit vielleicht unterschiedlich ausgelegt. Also das heißt, das sind schon ganz wichtige Punkte, auf die man sich bei allen anderen Fragen, die danach kommen, die anderen Punkte 4 bis 12, basieren am Ende des Tages auf den hier festgelegten Wertefundamenten. Womit kann ich rechnen? Zu was will ich mich auch an der Stelle verpflichten? Ja, weil so einen Wert hinschreiben, sagen, ja, aber leben tue ich ihn trotzdem nicht, das ist natürlich völlig Blödsinn. So, deshalb ist es total ratsam, sich sehr genau die Konsequenzen eines solchen Wertes vor Augen zu führen. Und gleichzeitig darf natürlich so ein Wertekonstrukt nicht zu so einem Korsett werden, wo die Leute plötzlich die Sorge haben müssen, dass man da angezählt wird, weil man irgendeinen Wert nicht einhält. Also das ist ganz wichtig. Hier ja. So ein Wertekonstrukt zu formulieren und gleichzeitig die Haltung zu diesen Werten und ganz wichtig auch den Umgang mit einem Wertebruch zu definieren im Laufe dieser Verfassung. Ja. Was wir
ja, ganz kurze Frage da so, was mich da wirklich gerade sehr beschäftigt ist, ich meine, wir können ja alle unsere Werte nicht mal ebenso über den Haufen werfen, ja, so. Und natürlich ist die, ist ein Wert oder sind eben Unterschiede in Werten häufig eine sehr, sehr gute Erklärung dafür, wenn es irgendwie schwierig wird. Ne? Also, und du hast jetzt schöne Beispiele genannt und ich erlebe es bei mir im Alltag. Ich wohne ja in einer Patchwork-Family und auch wir haben, ne, in den Ursprungsfamilien andere Werte gehabt. Also ja. Ein Beispiel, ne, bei mir oder bei uns Gesundheit. Und dann kommst du irgendwie in so ein anderes Familiensystem und dann wird da irgendwie ganz viel Limo getrunken und ganz viel. Und dann denkst du so, oh, das macht was mit mir. Ja. Und ich möchte das eigentlich gar nicht. So. Und dann kommt die andere Seite und sagt, ja, übrigens, wir haben hier immer gelebt, Open House. So, ja. Hier kann jeder zu jeder Zeit vorbeikommen. Ja. Und dann denke ich so, ja, nee, aber ich wollte heute Nachmittag noch einen Podcast machen. Es passt mir jetzt nicht so. So. Und jetzt hast du das als Erklärung. und merkst, ja, die Werte sind verschieden und ja, jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, okay, lass uns doch mal gucken, auf welche gemeinsamen Werte einigen wir uns, aber die anderen sind ja trotzdem noch da und die sind ja dann teilweise auch im Widerspruch und ich könnte mir vorstellen, das ist hier eben auch nicht so trivial, also zu sagen, ja, na klar, wir schreiben jetzt auf, welchen Werten sich hier die Familie verpflichtet fühlt, aber es gibt Subsysteme, die sich vielleicht dann gleichzeitig auch noch anderen Werten verpflichtet fühlen. Ja?
Absolut. Deshalb ist eine der Fragen zum Beispiel, inwieweit sollen die Werte Einfluss auf die Erziehungspraktiken haben? Das ist genau der Punkt. Ne? Wenn wir sagen, pass mal auf, in unserer Unternehmerfamilie ist ein ganz wichtiger Wert Bescheidenheit. Ja? Wir wissen, wir gehören zu den 1% der Hochvermögenden. Ja? Es ist aber unser Prinzip, dass wir das nicht zur Schau stellen, dass wir eigentlich eher den Ball flach halten. Ja? Und wenn ich dann jetzt in der Kernfamilie das ganz anders praktiziere und da mit den Luxusschlitten oder im Internet Postings von meinen Luxusurlauben mache und dann it's nice to be rich oder was auch immer poste, das kann durch die Partnerschaft, das kann aber auch durch eine nächste Generation, die dann ganz anderes Verständnis zu hat. Ja,
Instagram.
Instagram, ne? Also das ist zum Beispiel das Thema, was sofort auf den Fuß folgt, inwieweit wollen wir in der Öffentlichkeit stehen? Ja, das kommt dann nochmal detaillierter in dem Themenblock 7, aber das fußt natürlich auf einem Werteverständnis. Kann jeder machen, was er will? Haben wir einen Wert laissez-faire? Ja, und dann ist die Frage, an welcher Stelle bringt der eine mit seinem Verhalten oder die eine die Gruppe in Gefahr? Ne? Weil das ist dann Kapitel 8, weil wenn ich überall poste, wo ich gerade unterwegs bin und wo ich jetzt gerade toll shoppen gehe und so weiter und so fort, das könnte natürlich auch große Risiken nach sich ziehen. Und Traditionsunternehmerfamilien sind eigentlich immer darauf bedacht, sich eben nicht in der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen und ihr Vermögen sozusagen zur Schau zu stellen, beziehungsweise damit sogar anzugeben. Ja, so, und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, gerade wenn es dann heißt, und deshalb möchte ich nicht, ja, dass aus unserem Urlaubsort oder sonst wo Instagram-Posts sind. Und da hat man dann schon unter Umständen Wertekonflikt nach dem Motto, ich möchte hier frei sein, unabhängig sein. Ne? Und da gibt es sozusagen immer, wir sagen mal, die Fraktion der Freigeister, die wollen sich in keinster Form, in irgendeiner Form irgendwie einschränken lassen wollen. Und dann gibt es die Fraktion derjenigen, die sagen, Moment mal, wir haben ja eher eine Prinzipien von unseren Vorvätern, die können wir hier nicht über Bord werfen. Und das sind sehr heftige Diskussionen, wo ich es auch schon das ein oder andere Mal erlebt habe, wo man 1 und 2 noch als Familie überstanden hat und dann bei den Werten so deutlich wurde, ja, dass da überhaupt keine Basis mehr ist, dass man sagt, wir kommen überhaupt nicht auf den grünen Zweig, wir kommen auf keinen Kontext. Und wenn du bei den Werten dich nicht einigen kannst und ein Verständnis hast, wie das zusammenpasst, und ein Umgang auch vielleicht mit Wertdifferenzen möglich ist, dann kann man an der Stelle einfach sagen, let's agree to disagree. Wir haben keine Wertebasis. Und dann ist die Gefahr des Scheiterns so groß, dass es vielleicht besser ist zu sagen, dann lass uns einfach erkennen, wir haben keine Basis. Und dann werden wir auch die entsprechende Konsequenz daraus ziehen und wir werden uns trennen.
Ja.
Das ist die logische Konsequenz und das ist dann vielleicht nicht das erhoffte Ergebnis einer familienstrategischen Diskussion, aber ein ganz wichtiges, weil das kann man dann im Guten steuern und moderieren und sagen, okay, wir haben festgestellt, das passt einfach nicht mehr. Ja, ne, die einen wollen ganz in der Öffentlichkeit stehen, wollen vielleicht sogar politische Ämter annehmen und die anderen sagen, auf gar keinen Fall, ne, wollen wir in der Öffentlichkeit sein. Wir machen uns hier total zur Zielscheibe in der Local Community oder im Wettbewerb oder was auch immer. Und dann geht das eben nicht. Und dann muss man sich trennen.
Also das kann einzelne Familienmitglieder betreffen, das kann aber auch ganze Stämme betreffen.
Absolut. Ja, zum Beispiel das Thema Werte. Es gibt einen Familienzweig, der sagt, man muss von seiner Händearbeit leben können und darf sich nicht bei seiner Lebensplanung auf die Ausschüttung, die vom Unternehmen kommen, verlassen oder seinen Lebensmittelpunkt darauf basieren, ja, lassen. So. Und dann gibt es vielleicht einen anderen Stamm, der sagt, wieso? Mir gehören doch jetzt hier 33% eines größeren Unternehmens. Die Ausschüttung, ich muss überhaupt gar nicht arbeiten. Ja. Und ich liebe das, von meinem Eigentum zu leben. Ja, wer will mir das denn verbieten? So, jetzt, und man darf da nicht den Fehler machen, in eine Moralisierung reinzugehen. Das ist der Anfang vom Streit, ja, von Konflikten. Sondern wir sagen dann immer, diese Haltung haben erstmal alle ihre Daseinsberechtigung. Und wenn einer ein großes Anteilspaket an einem substanziellen Unternehmen erbt und von den Ausschüttungen ein sehr attraktives Leben führen kann, wer will dem denn jetzt vorschreiben, dass der gefälligst arbeiten soll? Ja, das ist vielleicht irgendwie moralisch erwünschbar, aber du kannst es keinem vorschreiben, ja, dass der irgendeine Ausbildung oder irgendwas macht, sondern da muss man das zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, wenn du sagst, ich lebe von meinem Vermögen, was ich durch einen glücklichen Zufall in meine Hände gekommen ist, weil ich eben in diese Familie reingeboren bin, und die anderen Familienzweige sagen, Moment mal, ne, wir sind hier Treuhänder, wir arbeiten und das ist ein nettes Zubrot, aber darauf verlassen wir uns nicht. Ja, was willst du dann machen? Dann kannst du nur sagen, okay, ne, kriegen wir da irgendeine Form von Konsens hin, aber wenn dieser, ich sag mal, konsumierende Familienteil eher sagt, nö, und wir wollen auch gerne entsprechend dieser Möglichkeit auch leben, entsprechende Fahrzeuge fahren, entsprechend wohnen, entsprechend vielleicht auch in der Öffentlichkeit auftreten, ja, also ganz besonders problematisch ist es, wenn dann Familienteile auch, ich sag mal, in die einschlägige Presse dann gehen, ja, also die Regenbogenpresse und Celebrity-Presse und so weiter und so fort und sich da positionieren. Von Influencern haben wir noch gar nicht gesprochen, ja.
Ich wollte gerade sagen, ne?
Das ist die nächste Stufe der Diskussion, die langsam aber sicher kommt, ja, wenn Vertreterinnen und Vertreter der nächsten Generation sagen, ich möchte gerne Influencer sein und ich, vor allen Dingen, wenn die dann einen Namen haben, der so wie das Unternehmen ist und wenn die Zugehörigkeit zu dieser Unternehmerfamilie deutlich wird. Es gibt einige, ich kenne einige Influencer, die halten das komplett getrennt und das weiß keiner. Ne? Die Frage ist, was passiert, wenn das irgendwann mal rauskommt? Die müssen, dann fühlt sich die Community vielleicht auch getäuscht. Also es ist auch eine Gratwanderung, ja. Ich kenne Unternehmerfamilien, da sind dann einige Leute, die den Familien- und Firmennamen tragen, Schauspieler, ja. Wie geht man damit um? Ja, also das muss man schon klären, ne? Weil die müssen natürlich in der Öffentlichkeit stehen. Die müssen auch ihren Namen tragen dürfen. Das ist deren Profession. Und gleichzeitig sagt die Familie, ja, aber wir wollen aber nicht in der Öffentlichkeit stehen. So, da hat man einen maximalen Wertekonflikt. Und da muss man überlegen, was machen wir jetzt damit?
Ja, ja? Vor allen Dingen, wer bleibt und wer geht.
Unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung war ruckzuck ausverkauft und fast täglich erreichen uns neue Anfragen für die Fortbildung. Deshalb kannst du dich jetzt schon anmelden für den nächsten Kurs, der Ende Januar 2025 in Berlin starten wird. Schreib uns einfach an akademie@become-better.org.
Genau, und dann ist immer die Frage, ne, Mehrheit, Minderheit, ne, was ist jetzt der Fixpunkt, was ist hier der Nordstern, an dem wir uns dabei orientieren wollen? Und schnell wird deutlich, dass das ganz fundamentale Fragen der Lebensgestaltung, ja, der Lebensführung, ja, ist es eigentlich in Ordnung, ins Ausland zu ziehen und eventuell eine Wegzugssteuer auszulösen, ja? Oder ne, ein mir bekannter Fall ist die Nachfolgerin ins EU-Drittland gezogen, hat dort gearbeitet. Die Elterngeneration wollte jetzt Anteile übertragen und sagte, ja, wir sind jetzt alt genug, aber du musst schon nach Deutschland zurückziehen, weil sonst wird das hier mit der Anteilsübertragung nichts. Dann kommen wir in steuerliche Riesenprobleme. Und die Person hatte sich da gerade ein eigenes Leben im Ausland aufgebaut, wollte eigentlich vor Ort auch eine Familie gründen. Ja, und dann sagten die Vorfahren, bitte nach Hause kommen, alle Zelte abbrechen. Ja, und die Person hatte da fast 10 Jahre lang etwas aufgebaut und stand dann vor dem Konflikt, entweder zu sagen, nö, ne, ich bleibe jetzt hier, oder nach Hause zu kehren. Also da gibt es enorme Spannungen, ne? Das sind im Prinzip die Vorfahrtsregeln für die eigene Lebensgestaltung, die da teilweise auch definiert werden. Und das in einer Zeit, wo die Individualisierung total auf dem Vormarsch ist, dass man sagt, nö, ich will aber mein Leben leben, ne, was kehren mich denn jetzt hier irgendwelche Vorfahren, und gleichzeitig natürlich auch Begünstigter der Leistungen der Vorfahren zu sein. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Kiste.
Total, mir kam gerade auch in den Sinn, ne? Adel verpflichtet. Das ist ja auch so das.
Eigentum verpflichtet. Und die Diskussion, die hier geführt wird, ist wirklich Eigentum verpflichtet. Wenn du dieses Eigentum wirklich annehmen willst und dich verantwortlich dem gegenüber zeigen willst, dann musst du dir die Frage stellen, kannst du dann deine individuellen Lebensziele so ausleben oder ist das in Widerspruch dazu? Ne? Also das ist eine der häufigsten Diskussionen, dieses Eigentum verpflichtet, was heißt das jetzt hier? Ist das dann sozusagen so eine Art diktatorische Vorgabe, ich darf gar nichts mehr und muss es sozusagen den Vorfahren recht machen, weil das ist immer die Gegenperspektive, die teilweise auch nachvollziehbar ist. Ja. Und wie findet man da ein erträgliches Maß? Weil klar ist ja auch, wenn ich ein total starres Korsett mit einem Mindset aufbaue, was vielleicht irgendwo in 20er, 30er, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgebaut ist, dann wird die nächste Generation sagen, schön, dass ihr das so formuliert, aber das trage ich nicht mit, dann habe ich gar kein Interesse, dann lass uns das Eigentum abgeben und an einen Investor verkaufen. Also das heißt, da kann man auch nicht so gnadenlos ein Folgen von der nächsten Generation erwarten, sondern man muss da wirklich in einen generationsübergreifenden Wertedialog gehen. Und da finde ich, ist ganz spannend, wenn man drei Generationen am Tisch hat, ne? Die Großeltern, die in den 80ern, in den 70ern, in den 80er Jahren ihres Lebens sind, wann wurden die sozialisiert? Ja, in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, dann hat man die Eltern, die vielleicht in den 80er, 90er Jahren sozialisiert worden sind, und jetzt hat man die Millennials da sitzen, die sozusagen eigentlich ja ganz neue Perspektiven wahrnehmen. Und die drei Generationen sollen jetzt hier vielleicht auch mit unterschiedlichen Verwandtschaftsgraden und unterschiedlichen Kernfamiliensozialisierungen, das kommt ja noch hinzu, ne, die Ehepartner bringen ja auch Werthaltung mit, wie du es gerade schon am eigenen Beispiel beschrieben hast. Ja? Mhm. Und das ist da zu verhandeln. Und das wird jedem klar, dass das ein ganz, ganz fundamental wichtiges Thema ist. Und das ist dann eben auch nicht an einem Tag mal eben zu diskutieren, in den seltensten Fällen. Wenn eine Kernfamilie am Tisch sitzt, die sich vermeintlich total einig ist, dann kann das sein, dass man so eine Wertediskussion und Zielediskussion vielleicht in 2-3 Stunden durchführt. Meine Erfahrung ist, dass das eher teilweise Tage dauert. Und manchmal, ich habe in einem Fall, haben die dieses Thema über 3 2-tägige Workshops, also insgesamt 6 Tage lang diskutiert, im Kreis von 20 Leuten. Am Ende hatten die aber ein sehr, sehr stabiles Verständnis, was generationsübergreifend getragen worden ist, wo auch wirklich viele, viele einzelne Fragestellungen der beteiligten Familienmitgliedern behandelt worden sind. Und die haben sich das wunderbar notiert, dass sie gesagt haben, so, ne, wir haben dann hinten dran in der Anlage zu unserer Familienverfassung nochmal, ich überspitze jetzt mal, Ausführungsbestimmungen, wo die gesagt haben, wir meinen damit dies und das bedeutet für den Fall das. Das war denen total wichtig, dass man das nochmal einordnen konnte.
Und ja, ich glaube, ich muss an der Stelle gerade auch nochmal eine Lanze brechen für unsere Beratungsprofession. Denn also ich kann mir kaum vorstellen, dass Familien das so unter sich gut schaffen können. Also, ne, sondern es braucht dafür wirklich eine professionelle Begleitung.
Ja,
so, oder? Kennst du Beispiele, wo Familien gesagt haben, nö, das haben wir hier alles, haben wir alles super alleine hingekriegt?
Also es gibt Familien, die haben diese Do-it-yourself-Kompetenz. Wenn man dann aber schaut, wie strukturiert, wie systematisiert ist das denn durchgeführt worden und welche Themen haben sie denn übersehen? Welchen blinden Fleck haben sie strukturell gehabt? Also es gibt ganz wenige, die schaffen das wirklich mit Bravour. Die meisten, wenn wir ganz ehrlich sind, fangen vielleicht intern erstmal an und dann challengen die das mit externer Unterstützung. Und an der Stelle würde ich das auch immer empfehlen. Die Frage ist immer, wer kann da eine wertvolle Hilfe sein? Ist das ein Vertrauensperson aus dem Beirat, ein Familienunternehmer oder Unternehmerin, die das vielleicht in der eigenen Familie schon gemacht hat und da eine gewisse Vorerfahrung hat? Ne? Oder gibt es sogar ein Mitglied aus der eigenen Unternehmerfamilie, was in der Beraterprofession ausgebildet ist, wobei da ist es dann auch immer mit einem Rollenkonflikt verbunden. Also das muss man immer sehr genau schauen. Entscheidend ist das, was wir den familienstrategischen Reifegrad in der Unternehmerfamilie nennen, also die Reflexionsfähigkeit und die Fähigkeit, den eigenen blinden Fleck wahrzunehmen, zu sagen, hey, Moment mal, wenn wir uns hier alle einig sind, was sehen wir gerade nicht? Was übersehen wir hier? Was ist da sozusagen ein Problem? Und ich kenne auch viele Familien, die sagen, pass mal auf, wir können wir mit dir mal unsere Überlegungen einmal kritisch durchanalysieren. Wir haben uns da als Familie hingesetzt. Manchmal nehmen die auch diesen Leitfaden, dafür ist der ja auch da, sich da als Familie mal durch diese Fragen durchzuhangeln und erste Antworten zu finden, die in der Familie zu diskutieren. Und dann kann man die durch eine externe dritte Person challengen lassen, was ein Weg ist, wenn man nicht von vornherein sich einen Moderator dazu holen will.
Genau. Gut, also, wir springen, auch wenn ich den Eindruck habe, wir können wahrscheinlich zu jedem Themenfeld eigentlich einen eigenen Podcast machen. Themenfeld 4, so, Rolle und Funktion von Familienmitgliedern im Unternehmen. Und hier verweise ich gern nochmal auch auf die Episode zu den mentalen Modellen der Unternehmerfamilie. Und die können ja ganz verschieden sein, also behandelt vor allen Dingen natürlich auch die Frage, wie stehen wir denn hier als Unternehmerfamilie zur Mitarbeit im Unternehmen, also die Mitarbeit von Familienmitgliedern und wenn ja, in welchen Funktionen, Positionen und oder organisieren wir das ganz anders, sagen wir, wir besetzen das eben mit Personen von extern, also da hör gerne noch mal rein, aber wir kommen jetzt eh nicht drum rum, lieber Tom. Also für die meisten Unternehmerfamilien ist das geklärt oder es ist übernommen worden und wird vielleicht auch hier noch mal auf den Prüfstand gestellt.
Absolut. Also hier, wenn wir es geschafft haben, uns mit den Werten einigermaßen zu verständigen, dann kommt hier natürlich die Frage, wie wollen wir jetzt hier im Unternehmen aktiv sein? Und da gibt's zwei Dinge. Das eine ist, wie du gerade schon sagtest, das mentale Modell. Das ist sozusagen die Frage, ist das für uns so vorgeschrieben oder ist das unsere Erwartung? Oder sind wir da auch offen? Das ist sozusagen die eine Perspektive, die innere Haltung in der Familie zu dem Thema. Die zweite ganz wichtige Frage ist aber, wenn man die Mitarbeit möglich machen will, woran prüfen wir eigentlich die Fähigkeit, das zu tun? Weil das eine ist ja das Wollen und das andere ist das Können. Und da hat es in der Vergangenheit, und das sehe ich teilweise leider immer noch bei vor allem kleineren Unternehmen, keine wirkliche saubere und möglichst objektive Verfahrensstruktur gegeben, dies festzustellen. Das heißt, man sagt, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, die macht das schon, totales, blindes, elterliches Vertrauen. Und da ist der blinde Fleck natürlich der, dass man nicht wirklich als Eltern die Fähigkeit im Drittvergleich beurteilen kann. Man will ja auch das Unternehmen in die Hände der Kinder übergeben. Und wenn der Wille so ausgeprägt ist, dann ist meistens die Neutralität oder die Objektivität gar nicht mehr gegeben. So, und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, bei einem kleinen Handwerksbetrieb, bei einer Pizzeria oder so, da mag das noch nicht so ins Gewicht fallen. Bei einem größeren Industrieunternehmen mit Top-Management-Teams, mit Führungskräften, mit internationaler Relevanz, vielleicht sogar Autozulieferer, systemrelevant, was auch immer, da kann ich nicht einfach jemanden an die Spitze heben und sagen, das ist es jetzt. Das ist jetzt der oder die Person. So, und da hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren schon, zumindest im deutschsprachigen Raum, eine Professionalisierung eingezogen, die ich in anderen Regionen der Welt nicht so wahrnehme. Ja, also man muss sagen, das wundert dann immer auch die Familienunternehmerinnen und Unternehmer, mit denen ich das in anderen Ländern diskutiere, die sagen, was? Ja, da werden die Kinder sozusagen auf den Prüfstand gestellt, von externen Dritten beurteilt in ihren Fähigkeiten. Das kann doch gar nicht sein. Ne, da gibt ja die Familie ihre Kompetenz ab und so weiter und so fort. Also da gibt's großes Unverständnis. Und wo wir immer sagen, naja, das ist eben Professional Governance. Ja, wenn einer oder eine wirklich hier die Geschäfte führen will, eine Verantwortungsrolle übernehmen will, dann darf sie sich nicht einer kritischen Beurteilung unterziehen. Ja, so, und das widerstrebt natürlich so einem elterlichen, familialen Umgang mit der Fragestellung, ist aber aus meiner Sicht hier total fehl am Platz. Ja, hier braucht es übrigens auch für die Selbstwirksamkeits, für das Selbstwirksamkeitserlebnis der Nachfolgerin oder des Nachfolgers eine wirklich objektive Möglichkeit, die Fähigkeiten einzuschätzen. Also ich höre das immer wieder im Coaching, dass die sagen, Mensch, als ich dann vor dem Beirat stand und da sind wirklich Industriekapitäne und Kapitäninnen drin, dass die mir gesagt haben, die haben sozusagen mich über Jahre beobachtet in meinem Werdegang, ja, die haben Einzelgespräche geführt, die haben richtiges Recruiting, Bewerbungsgespräch mit mir geführt und die haben gesagt, wir halten dich für geeignet. Das hat mir nochmal eine ganz andere Selbstsicherheit gegeben, als wenn Onkel, Tante, Mutter oder Vater mir das gesagt hätte. Ja, also das ist auch, man tut auch der nächsten Generation, der Verantwortungsträger, da einen großen Gefallen mit. Und eine richtig professionelle Form, hatten wir ja schon besprochen, wäre eben tatsächlich, dass man solche Assessments durchführen lässt von externen Dritten und dass man die Kompetenzbeurteilung tatsächlich fremden Dritten jenseits der Familie in die Hände legt, weil dann ist man auch über jeden Verdacht erhaben. Also das wäre sozusagen die aus meiner Sicht Musterlösung, wenn man sich für eine Mitarbeit im Unternehmen entscheidet, weil dann kann dann auch Selektionsentscheidungen ganz anders legitimiert werden. Also wenn man zum Beispiel auf eine Stelle mehrere Bewerber aus der Familie hat, ja, mehrere wollen Beiratsvorsitzender oder CEO oder so werden, ja. Das führt ja sehr häufig dann zu maximalen Konflikten, wenn die eine es wird und der andere nicht. Ja?
Genau, so, und dann ist das ja auch eine ziemlich naheliegende Lösung, möchte ich fast sagen, ne? Das dann nach extern zu vergeben. Gleichzeitig ist es ja auch nicht immer so, ne? Also, und deswegen umso wichtiger ist eben auch dann, wenn es vielleicht auch im Moment keine anderen Familienmitglieder gibt, die auch den Posten im Auge haben, es dann trotzdem zu tun. Und es geht ja auch noch darüber hinaus, es geht ja nicht nur um die Eignungsfeststellung, die Eignungsdiagnostik, sondern es geht ja auch um Fragen, wie wird denn dann die Leistung auch beobachtet? Und ja, wie wird Gehalt denn gegebenenfalls festgelegt oder auch angepasst? Und wann ist vielleicht auch Zeit, sich von einem Familienmitglied auch wieder zu verabschieden? Und hier ist es ja eben auch wichtig, also da kann man jetzt ja auch nicht die ganze Zeit wahrscheinlich irgendwelche Externen da mitlaufen lassen, sondern es braucht dann ja auch eine Entscheidung, wer ist aber trotzdem dafür zuständig, oder?
Also ich glaube schon, also ich sag mal, man wird ja bei jedem externen Dritten, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, eine Leistungsbeurteilung machen und die Vergütung beziehungsweise die Abberufung anhand von bestimmten Kriterien vornehmen. Ja, also zumindest bei mittelgroßen bis großen Unternehmen, die einigermaßen professionell aufgestellt sind, gibt es dafür Prozesse. Und warum sollen diese Prozesse bei einem Familienmitglied nicht gelten? Wir beobachten das nach wie vor, weil man dann eben in dieser Familienverknüpfung drin ist. Aber das ist eigentlich für das Unternehmen und auch für die gesamte Führungsstruktur des Unternehmens total abträglich, weil gute Führungskräfte beobachten das, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Und die werden auf sich das Unternehmen verlassen, was dann die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens schädigt. Und wie gesagt, eigentlich auch die Selbstwirksamkeitserfahrung der handelnden Familienmitglieder. Also deshalb ist es wichtig, und solche Prozesse zu installieren. Und wie du gerade schon richtig gesagt hast, das ist nicht eine einmalige Entscheidung, sondern ein Familienmitglied sollte sich idealerweise permanent auch so einer kritischen Reflexion stellen. Wenn ich jetzt der Alleineigentümer bin, auch dann ist es klug, einen kritischen Beirat zu haben, der einem mal ein kritisches Feedback gibt, weil sonst fange ich an, einen systematischen blinden Fleck aufzubauen, der dann mir irgendwann vielleicht auch alles kosten kann. Deshalb ist es eigentlich im Interesse auch der handelnden Person, und meine Erfahrung ist auch die, die wirklich gut sind, die haben überhaupt kein Problem damit, weil sie sagen, okay, ich stelle mich dem und ich werde auch mit Kritik oder mit Defizitbeschreibungen konstruktiv umgehen. Es sind eigentlich eher die Leute, die schon verspüren, dass sie eigentlich nicht das Zeug dazu haben, die sich dagegen wehren und versuchen, diese Familienkarte zu ziehen. Und da ist dann natürlich die Frage, ob das in the long run für die Familie und das Unternehmen und vor auch für die Person selber das Richtige ist, diesem Weg zu folgen. Also meine Empfehlung wäre da eher im Sinne des persönlichen Werdegangs, des Vermögenerhaltes, aber auch der Professionalisierung des Unternehmens, das hier anders zu machen. Aber, und das ist das Entscheidende ja in diesem familienstrategischen Prozess, dass sich die Familie darüber hin einmal reflektiert und sagt, wie viel Familienwille ist da und wie viel professionelle, kritische, konstruktiv-kritische Selbstreflexion können wir zulassen. Und das ist genau der Punkt, um den es hier in Kapitel 4 geht.
Na, vielleicht noch einmal woanders hingeleuchtet, also wieder aus meiner Praxiserfahrung. Ich glaube, hier gibt es ja auch noch mal einen Unterschied zwischen formaler und informaler Rolle. Denn ich habe es auch schon erlebt, dass Gesellschafter keine formale Funktion im Unternehmen hatten, aber trotzdem jeden Tag ins Unternehmen gekommen sind, dort auch ein Büro hatten und sich immer alle gefragt haben, welche Rolle ist denn das? Oder welche Funktion ist denn das? Oder, ne, und was natürlich ganz spannende Stilblüten treiben kann, weil die Person ist ja offiziell nicht da. Das heißt also, ich kann sie gar nicht anspielen, sondern ich muss mir immer die Frage stellen, mit wem ist denn diese Person in Kontakt? Und dann kann ich vielleicht über Bande, ne, den Kommunikationsweg da irgendwie hinlenken. Hast du mit solchen Dingen auch Erfahrung gesammelt?
Ja, absolut. Also das ist natürlich sozusagen Worst Practice, wenn sozusagen Familienmitglieder da vor Ort sind, die formal eigentlich keine Rolle haben. Und trotzdem weiß jeder in der Organisation, dass die Person nicht einfach zu ignorieren ist. Das kann die Witwe des Gründers sein. Ja, das kann die Senior-Generation sein, die ihre Anteile und ihre Ämter eigentlich schon abgegeben hat und trotzdem jeden Morgen, wie in den letzten 40 Jahren, auch um 7 Uhr dort sitzt und seine Runde macht und irgendwie mit den Mitarbeitern spricht. Also das ist eigentlich potenziell gefährlich. Es sei denn, man klärt diese Rolle und sagt, ja, wir finden das schön, der Senior oder die Seniorin hat hier ein Büro auf Lebenszeit, aber Führungsentscheidungen und so weiter werden hier nicht mehr getroffen. Das heißt, das muss die Organisation dann sehr gut kommunizieren und auch aushalten, wenn man dann sagt, nee, tut mir leid, bitte wenden Sie sich an Herrn oder Frau Y, die ist jetzt in charge. Ja. Mhm. Also da muss man das ganz genau gucken, aber das Wichtige ist ja hier bei diesem Kapitel 4, dass man solche Situationen diskutiert und sagt, okay, wie gehen wir denn damit um mit dem bisherigen Amtsinhaber? Ne? Dem sind wir ja alle sehr, sehr verpflichtet. Wie wollen wir den jetzt sozusagen hier weiter in der Organisation vorkommen lassen? Oder ist es besser, wenn er sein Büro aufgibt und sich woanders ein Büro nimmt? Ne? Also das muss man da thematisieren. Das sind viele Nachfolgefragestellungen. Es sind aber auch Fragestellungen mit hinzukommenden Gesellschaftern, die sagen, ja, ich habe doch hier vielleicht eine Möglichkeit, vielleicht haben wir sogar ein Familienbüro in der Firma, wo Familienmitglieder sich treffen, Familienarbeit machen können. Warum sollen die sich denn was anderes mieten? Das kann doch in der Firma stattfinden. Kann man alles machen? Es ist einfach zu klären, wie man mit bestimmten Entscheidungssituationen umzugehen hat. Und dann sind wir mitten in der familienstrategischen Definition. Ja.
Genau, wunderbar. Ja, ich gucke gerade auf die Zeit, aber ich glaube, wir machen noch ein Themenfeld. Mhm. Wird die Episode heute wieder ein bisschen länger. Themenfeld Nummer 5. Jetzt geht es hier um die Rolle und Funktion der Familienmitglieder als Gesellschafter. So, also wir gucken wieder auf die Eigentumsstrukturen und wie geht man hier eigentlich miteinander um? Wie kommt man eigentlich zu Entscheidungen? Das ist ja hier eine ganz zentrale Frage. Ja. Und wie funktional sind jetzt eigentlich diese Entscheidungsprozesse, die sich da etabliert haben, für das, was da auch aktuell ansteht? So könnte ich mir das vorstellen.
Absolut. Also hier wird sozusagen nochmal das mentale Modell auf den Prüfstand gestellt. Ja, wenn man jetzt sozusagen die Mitarbeit möglich macht oder ausschließt, dann muss man immer noch sagen, was heißt denn das jetzt eigentlich auf der Eigentümerseite? Und natürlich die ganz entscheidende Frage, wie kommen wir zu Entscheidungen, die von allen getragen werden? Meine Erfahrung ist, dass Unternehmerfamilien immer sehr stolz darauf sind, dass sie sagen, wir haben noch nie eine Entscheidung mit Gegenstimme, sondern wir haben immer im Konsens entschieden. Das ist so ein Familienprinzip, wir sind uns alle einig. Das ist wunderbar, wenn das den Entscheidungsfindungsprozess nicht maximal lähmt und man ganz wichtige Entscheidungen 3-4 Jahre lang vielleicht verschleppt, weil irgendwo die Tante oder der Onkel da auch noch eingefangen werden muss. Also das heißt, da muss man sehr genau gucken, ist Konsens wirklich das Ziel oder geht es eher darum, sagen wir haben eine Zustimmung, eine breite Zustimmung und Entscheidungen werden getragen. Da muss man sehr genau gucken, wie wurden denn in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen? Basierte das auf Vertrauen? Ne, dass die 2 handelnden Personen von den anderen 16 maximales Vertrauen genossen haben und wie haben die das geschafft, dass das Vertrauen über mehrere Jahre, Jahrzehnte aufrechterhalten worden ist und vor allen Dingen, wie ist man in der Familie mit Dissens umgegangen? Und das ist ganz entscheidend zu gucken, über das Aushalten von Dissens oder das Umgehen vielleicht auch mit Überstimmung, ja, da wird dann eigentlich bei einer größer werdenden Eigentümergemeinschaft deutlich, wie entscheidungsfähig ist die Familie. Weil man wird bei größeren Eigentümerkreisen dieses Konsensprinzip auf Dauer nicht aufrechterhalten können.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, das ist ja mit 5 Leuten schon herausfordernd.
Was sich allerdings bewährt, ist das sogenannte Konsentverfahren, wo man einfach den Grad der Zustimmung und den Grad der Ablehnung sich mal anschaut. Und man stellt fest, dass es ganz selten Situationen gibt, wo einer sagt, nee, absolut, auf keinen Fall, nur über meine Leiche. Das wäre so der härteste Grad der Ablehnung. Aber selbst wenn das ist, und das ist das, was wir hier thematisieren, ist, dass wir sagen, nach welchem Prinzip wollen wir am Ende aller Dinge entscheiden? Na, und wenn man sagt, ja, na, Mehrheit versus Minderheit, dann kann man sagen, okay, was sind denn da Quoren oder sind es Gesellschafteranteile oder sind es Köpfe? Na, das muss man dann auch nochmal gucken. Manchmal gibt es sogar Doppelstimmenrechte, wo man sagt, wir stimmen erstmal nach Kapitalanteilen ab und dann nach Köpfen, weil je nachdem, wie die Gesellschafterstruktur eben ist, wer wie viele Anteile hat, kann das wichtig sein, dass man da vielleicht auch nochmal guckt, nicht, dass 3 Leute die anderen 30 beherrschen oder sowas, ja. Mhm. Und dann muss man eben einen Konsens finden, wie man mit Überstimmung umgeht. Weil das ist das, was ich in den seltensten Fällen erlebe, dass die Familien sagen, ja, wir sind Mehrheitsentscheidungen gewohnt. Die meisten haben es irgendwie hingekriegt, die letzten 20, 30 Jahre das so hinzukriegen, dass einer gesagt hat, na gut, ne, wenn ihr denn meint, ne, dann macht ihr mal und so, ich stimme dann schon zu. Mhm. Das ist aber aus meiner Sicht nicht wirklich zukunftsfähig, sondern man braucht einen Umgang mit Dissens, man braucht einen Umgang mit Überstimmung, und zwar einen konstruktiven Umgang mit Überstimmung. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel eine 7er Gesellschafterkonstellation gibt und 5 sagen ja und 2 sagen nein, dann ist es meiner Meinung nach eigentlich sehr deutlich, 5-2, mal angenommen, alle haben gleich viele Anteile oder wir stimmen nur nach Köpfen ab, ist die eindeutige Mehrheit. Was danach nicht passieren darf, ist, dass die 2, die überstimmt worden sind, überall rumlaufen und rummosern und sagen, oh, fürchterlich, die haben mich überstimmt und so weiter und so, schlechte Stimmung machen. Das Wichtige bei einem Familienunternehmen ist, dass dann alle 7 sich hinstellen und sagen, wir haben entschieden das. Das heißt, dass auch die 2 überstimmten Personen das dann mittragen und sagen, okay. Wir sind zwar überstimmt, aber jetzt stehen wir da als Gesellschaftergemeinschaft voll dahinter, auch wenn ich mit meinen Argumenten offensichtlich nicht durchgekommen bin. Das ist die Kunst. Na, sonst legt man den Spaltpilz und es wird immer Verbündete geben im Unternehmen oder sonst wo, die sagen, ja, na, sie haben recht. Und man wird die nächsten 20 Jahre immer sagen, ja, damals habt ihr mich überstimmt, ich wollte ja nie nach China gehen oder ich wollte ja nie dies oder ich wollte ja nie jenes. Und dann hat man forever ein Spaltpilz in diese Gesellschafterstruktur gelegt? Also das ist eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Die Entscheidungsfähigkeit, die Quoren, Umgang mit Überstimmung festzulegen. Das ist sozusagen der eine Schwerpunkt in diesem Kapitel 5. Und man merkt auch hier, das ist wirklich eine sehr, sehr basale Frage, wo man sich auch sehr lange drüber austauschen kann, was man als richtig und angemessen empfindet. Eine zweite Frage ist, wie sollen denn jetzt eigentlich Anteile in die nächste Generation gebracht werden? Ist es im Sinne von Erbschaftssteueroptimierung angezeigt, einem, was weiß ich, 12 Monate alten Baby schon mal Anteile zu übertragen? Ja? Wie ist das sozusagen mit Minderjährigen? Wer soll die denn eigentlich vertreten? Na? Was passiert im Falle vom Versterben der Elterngeneration? Ab wann soll denn eigentlich Nachwuchsgesellschafter die Ausschüttungen persönlich aufs Konto und in die eigene Verfügungsgewalt bekommen? Da kommen dann diese ganzen Wertefragen wieder auf. Ne? Einige sagen, also vor 35 sollen die gar nichts bekommen. Ja, die sollen gerne zur Gesellschafterversammlung mitkommen und sich da weiterbilden, aber abstimmen tun wir Eltern. Ne? Und es gibt welche, die sagen, nö, mit 18 sollen die alles bekommen. Ne? Und dann kriegen da 18-Jährige plötzlich ein Millionenvermögen und Stimmrechte, wo sie dann plötzlich über ganz wichtige zukunftslegende Entscheidungen abstimmen sollen. Und dann ist natürlich die Frage, verstehen die überhaupt, worüber sie da abstimmen? Na, da kommt ganz schnell die Frage nach der Kompetenz, das werden wir in Kapitel 11 noch diskutieren, und der Vorbereitung auf diese Eigentümerrolle hin. Und da hat man es auch sehr, sehr viel mit Erziehungsfragen, Wertefragen, was mute ich meinem Kind zu, was soll das schon mit 18 wissen? Es gibt welche, die sagen, nein, das soll gar nicht wissen, dass da so und so viel Millionen Euro auf das Kind warten, das verdirbt oder beeinträchtigt es in seiner Entwicklung. Also das sind schon sehr grundlegende Dinge, die ja auch zu diskutieren sind.
Mhm. Genau, und wie kann man das aber auch begleiten? Ich glaube, da sind wir uns ja einig. Also die meisten sind wahrscheinlich mit 18 noch am Üben, wie man so einer Verantwortung nachkommt. Und da kann man Nachwuchsgesellschafter dann ja auch unterstützen, wie sie da hineinfinden.
Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Denen einfach etwas zu vermachen, das wird oftmals auch als eine Last und eine Bürde erlebt. Wir arbeiten ja viel in Next-Gen-Veranstaltungen und hören uns mal die Perspektive an. Und da die meisten Kinder, zumindest die, mit denen wir arbeiten, die nehmen das nicht auf die leichte Schulter und sagen, hurra, na, jetzt kann ich mir hier einen Maserati kaufen, sondern die sagen schon, Mensch, na, ich übernehme hier Verantwortung für etwas, was meine Vorfahren aufgebaut haben. Wie geht denn das eigentlich? Wie kann ich mich denn eigentlich dieser Aufgabe und dieser Verantwortung würdig erachten? Und machen sich da eine riesen Fragestellung auf, wo sie sagen, und wo kann ich mir denn da eigentlich mal Rat holen, auch von Gleichgesinnten, weil man ja typischerweise in seinem privaten Bekanntenkreis nicht unbedingt auch Gesellschafter, Familienmitglieder hat, sondern man fühlt sich da sehr, sehr alleine mit diesen wirklich grundlegenden Fragen.
Ja, und wieder taucht bei mir so dieses Stichwort auf, es geht hier wirklich um eine Professionalisierung dieser Familie. Ja, weil es kommen immer wieder so viele Fragen, die ja dann in Familien, die eben nicht Unternehmerfamilien sind, niemals wahrscheinlich diskutiert werden würden. Ne? Warum auch? So. Ja. Also man wuselt sich dann da eben irgendwie so durch. Ja, und da sind wir jetzt ja, wie auch bei dem vorigen Thema, auch wieder beim Thema Ehevertrag. Wie gehe ich damit eigentlich um, ne, wenn da aber auch ganz viel eben, du hast vorhin erzählt von diesem liebestollen Gründer und ich meine, mal angenommen, da soll eine Ehe geschlossen werden, ne, alle sind ganz verliebt und dann heißt es hier Ehevertrag und die andere Person sagt, nein, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht und dann...
Ja, also das ist ja auch eine persönliche Einschränkung und ich habe einen Fall, wo Gott sei Dank sich die Juniorin erinnert hat, dass es da mal irgendwo einen Vortrag gab. Die war nämlich in den USA und stellte fest, sie wollte da noch neben ihrem Studium ein Start-up gründen, dass ihre Green Card das gar nicht hergab mit dem Studentenvisum. Und dann hat sie sich überlegt, sie könnte ja da ihren Boyfriend mal eben heiraten, dann kommt sie zu einer Green Card. aber dass sie damit als eine der größten potenziellen Nachwuchsgesellschafter dann ein Riesen ihr Thema, also ihr rechtliches Thema auslösen würde, weil in den USA gibt es natürlich ganz andere Eherechte. Und wenn man eine Ehe nach amerikanischem Recht abschließt, das kann bei einer Scheidung zu total dramatischen Auswirkungen führen. Da konnte man dann innerhalb von 2 Wochen, Gott sei Dank, noch so ein Prenuptial Agreement, also einen Ehevertrag schließen, der da das Schlimmste verhinderte. Aber das war wirklich spitz auf Knopf. Also da muss man genau gucken. Und das ist aber eben, was wir gerade schon sagten, Eigentum verpflichtet, dass man da eben nicht irgendeiner emotionalen Liebeslaune heraus folgt, sondern da muss man eben sagen, stopp, ich bin hier auch verantwortlich für x-tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja.
Ja, Tom, vielleicht soweit. Es gibt in diesem Teil natürlich noch viele, viele relevante Fragestellungen. Ja, also zum Beispiel, unter welchen Bedingungen eine Veräußerung von Anteilen überhaupt möglich sein soll und ob Gesellschafter jetzt nur gesamthaft oder zeitlich gestreckt in Teilen veräußern können und. Und das ist, glaube ich, auch der Moment, wo wir gerne nochmal auf diesen wunderbaren Praxisleitfaden verweisen. Des WIFO, nämlich Praxisleitfaden Familienstrategie, den du ja, glaube ich, in der ersten Version schon mal geschrieben hast und den du dann mit Arist von Schlippe und Thorsten Groth ja auch noch mal aktualisiert hast. Den verlinken wir natürlich auch wieder in den Shownotes und dennoch auch hier jetzt schon die Ankündigung. Für heute hören wir beide jetzt zwar mal auf zu sprechen, denn wir müssen ja auch mal frühstücken gehen, aber genau. Es gibt eine Fortsetzung. Also bleibt dran und wir werden hier uns weiter durch diesen Leitfaden und diese Themenfelder bewegen. Für heute lieben Dank, lieber Tom.
Sehr gerne und ich freue mich auf die Fortsetzung.
Ja, ich mich auch schon.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.